Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Das Ringen um den Kohleausstieg geht diese Woche in die entscheidende Runde. Wir reden gleich zu Beginn der Sendung über Widerstände und Widersprüche bei den Verhandlungen. Wir erläutern außerdem, wie der Übergangsfonds zur Finanzierung des europäischen Green Deal aussieht und sind danach schick, aber nicht schädlich. Die nachhaltige Modeproduktion ist ein Thema bei der Fashion Week in Berlin. Microsoft beendet seine Unterstützung für Windows 7. Was Sie beachten müssen, das erfahren Sie zum Schluss der Sendung im Verbrauchertipp. Vor knapp einem Jahr verständigte sich die Kohlekommission auf den Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung bis spätestens 2038. Doch wie das genau gelingen soll, darüber wird seitdem gerungen. Heute verhandelt die Bundesregierung mit den Kraftwerksbetreibern über Entschädigung für das vorzeitige Abschalten der Anlagen. Es geht dabei um Milliardensummen. Und morgen werden die Ministerpräsidenten der kohleabbauenden Bundesländer zu einem Gespräch mit Angela Merkel im Kanzleramt erwartet. Über Widerstände und Widersprüche möchte ich jetzt mit meinem Kollegen im Hauptstadtstudio Theo Gers sprechen. Herr Gers, wie steht's denn überhaupt in den Verhandlungen?
Naja, Sie haben ein Problem angesprochen, Frau Fecke. Das Hauptproblem ist im Moment der Ausstieg aus der Braunkohle. Sie haben es erwähnt, die Kohlekommission vor einem Jahr hat vorgeschlagen, bis 2022 3 Gigawatt Kraftwerksleistung vom Netz zu nehmen, vor allem im rheinischen Revier rund um Köln, das träfe RWE. Und dort steht man auf dem Standpunkt, wenn es denn politisch gewollt sei, dass Kraftwerke früher vom Netz gehen, als sie müssen, man denke nur an die Tagebauer, die ja genehmigt sind, dann bitteschön entschädigt. Und darüber wird, wie gesagt, heute verhandelt. Ein Problem ist natürlich wie immer der Preis. RWE hatte anfangs eine Preisvorstellung von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro je stillgelegtes Leistung von einem Gigawatt. Das ergäbe rechnerisch mehr als 3 Milliarden Euro. Aber zuletzt hieß es hier in Berlin, es laufe wohl auf etwa 2 Milliarden Euro hinaus für, und da liegt ein zweites Problem, 2,5 Gigawatt Kraftwerksleistung und nicht 3 wie von der Kohle. Kommission vorgeschlagen.
Jetzt haben wir ja vor kurzem erfahren, dass die CO2-Bilanz von Deutschland gar nicht so schlecht aussieht, was auch daran liegt, dass gar nicht mehr so viel Braunkohle verstromt wurde, wie wir dachten. Das klingt doch alles irgendwie ein bisschen widersprüchlich.
Ja, es ist widersprüchlich. Es gibt einen Berg von Problemen. Ein Problem, das in den letzten Tagen aber immer mehr Gewicht bekommen hat, ist das Kohlekraftwerk Datteln 4 im nördlichen Ruhrgebiet. Das Kraftwerk ist, wie viele wissen, fertig. Die Fertigstellung hat sich allerdings verzögert, weil es ja gravierende Fehler im Genehmigungsverfahren gab, die dann zu einem Baustopp führten. Und jetzt ist das Kraftwerk fertig, bloß man könnte fast sagen zum falschen Zeitpunkt, denn jetzt reden wir ja über Kohleausstieg. Nur der Betreiber von Datteln 4, Uniper, will das Kraftwerk noch in Betrieb nehmen und wenigstens noch bis 2038 laufen lassen, sonst hätte er ja eine Investitionsruine. Und um Datteln 4 doch noch ans Netz zu bekommen, hat Uniper jetzt angeboten, im Gegenzug andere Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen. Das Blöde daran ist, eines, das träfe dann auch ostdeutsche Braunkohlekraftwerke, und zwar das Kraftwerk in Schkopau bei Halle. Uniper lockt mit dem Argument, wenn man Schkopau stilllegen würde, dann hätte man das fehlende 0,5 Gigawatt, was fehlt zu den 3 Gigawatt, die ich gerade erwähnte. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Frau Fecke, würde Schkopau vom Netz genommen, müsste auch der Tagebau, der dazugehört, geschlossen werden. Und das wiederum bringt das Land Sachsen-Anhalt auf die Barrikaden. Nach dem Motto, so habe man nicht gewettet bei der Kohlekommission. Es sei immer klar gewesen, erst wird im rheinischen Revier in Westdeutschland Kraftwerksleistung stillgelegt, damit die ostdeutschen Reviere mehr Zeit für den Strukturwandel bekommen. Das dürfe man jetzt nicht aufkündigen. Also da ist schon ein erheblicher Widerspruch, über den jetzt unter anderem auch gesprochen wird.
Es muss ja vor allem über Entschädigung gesprochen werden. Ich möchte noch einmal zurück auf meine gesunkenen Zahlen vom letzten Jahr. Es wird doch ohnehin viel weniger verstromt. Muss dann wirklich so viel entschädigt werden?
Ja, das ist eine Frage, die werfen Umweltschützer in der Tat auf, Frau Fecke. Wir hatten in der letzten Woche die gute Nachricht, dass der CO2-Ausstoß Deutschlands im letzten Jahr um 50 Millionen Tonnen gesunken ist. Warum? Es wurde weniger Braunkohle verstromt. Und warum das? Nun, CO2 ist in Europa teurer geworden. Der Preis für CO2-Zertifikate ist gestiegen. Das hat Braunkohlekraftwerke unrentabel gemacht. Ihr Strom war zu teuer. Sie liefen deshalb nicht immer durch. Und deshalb werfen Umweltexperten in der Tat die Frage auf, wenn die Dinger unrentabel sind, entsteht dann überhaupt ein wirtschaftlicher Schaden, der entschädigt werden müsste? Oder muss es dann noch in der Höhe sein, wie RWE das gerne hätte? Also man muss ehrlicherweise sagen, die Frage ist berechtigt. Sie kommt aber de facto zu spät. Es wird mit Sicherheit Geld an RWE wohl fließen.
Gibt es außer aus Sachsen-Anhalt noch andere Widerstände?
Ja gut, große Widerstände habe ich erwähnt, gibt es in den Ostländern, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Und die Zweifel, ob man RWE so entschädigen sollte, die wachsen. Und es passt zum Beispiel zu der Forderung von Ministerpräsident Haseloff aus Sachsen-Anhalt. Er sagt, bitte doch die richtigen Prioritäten setzen, nicht Geld für die Entschädigung der Energiekonzerne zahlen, sondern das Geld lieber in neue Jobs stecken.
Welche Widersprüche und Widerstände es gibt bei den 10 Verhandlungen des Kohleausstiegs, das schilderte mir mein Kollege Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank dafür. Die EU möchte bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein und damit eine weltweit führende Rolle beim Klimaschutz einnehmen. In den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit will die EU-Kommission das Konzept vorlegen, wie diese Klimaneutralität erreicht werden soll. Und heute Nachmittag werden in Brüssel erstmals konkrete Zahlen und Maßnahmen dieses Green Deal vorgestellt. Ein wichtiges Element ist der Fonds, mit dessen Hilfe Länder und Regionen unterstützt werden sollen, denen der geplante Umbau zu einem klimaneutralen Europa besonders schwerfällt, wie eben die gerade schon erwähnten Kohlereviere. Paul Vorreiter berichtet aus Brüssel.
Es ist der Schwerpunkt der politischen Agenda der neuen EU-Kommission, der Europäische Grüne Deal, den Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der Vorstellung der Eckpunkte schon ambitioniert beschrieb.
This is Europe's man on the moon moment.
Es wäre der Mann-auf-dem-Mond-Moment, falls es Europa hinbekommt, bis zum Jahr 2050 erster klimaneutraler Kontinent zu werden. Also dafür zu sorgen, dass ab dann kein zusätzliches CO2 mehr in die Luft geblasen wird. Damit das gelingt, muss vor allem Geld fließen.
Wir werden dafür erhebliche Investitionen vornehmen. Ich bin auch der Überzeugung, das ist die europäische Wachstumsstrategie und diesmal eine Wachstumsstrategie, die dem Planeten mehr zurückgibt an Ressourcen, als dass sie dem Planeten nimmt,
sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern Nachmittag bei ihrem Besuch in Luxemburg. Am Nachmittag will die Kommission zwei Komponenten des europäischen Grünen Deals vorstellen, darunter den
Just Transition Mechanism, der genau darauf ausgerichtet ist, dass Regionen, die eine starke Veränderung machen müssen, weil sie sehr CO2-abhängig in der Produktion noch sind, hin zu einer sauberen Region die Unterstützung der europäischen Ebene bekommen.
Von diesem Übergangsfonds könnten also Regionen wie das nordrhein-westfälische Kohlerevier, die Lausitz oder das Braunkohlegebiet in Oberschlesien in Polen profitieren, vorausgesetzt, die Mitgliedsländer stellen überzeugende Pläne vor, wie sie mit dem Geld die betroffene Region grüner machen wollen. Von einem Volumen in Höhe von 100 Milliarden Euro ist die Rede. Gut 7 Milliarden Euro für den Fonds sollen aus dem 7-jährigen EU-Haushalt stammen. Die Europäische Investitionsbank soll Kredithilfen für private Investitionen bieten. Auch sollen die Mitgliedstaaten Mittel beisteuern. In Brüssel ist zu hören, dass sich reiche Länder stärker beteiligen sollen als arme. Die Gelder sollen umfangreich eingesetzt werden können, um Bergarbeiter umzuschulen, um Umweltschäden zu reparieren und um neue Firmen aus neuen Branchen anzusiedeln. Der Übergangsfonds schließt Hilfen für den Bau oder die Stilllegung von Atomkraftwerken offenbar aus. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Komponente.
Den Sustainable Europe Investment Plan nennen, der eigentlich ein European Green Deal Investment Plan ist, wie wir über das gesamte Budget über die nächste Dekade 1 Trillion freisetzen, um dort auch in die neuen Technologien und die neuen Ziele zu investieren.
Die Vorschläge der EU-Kommission ermöglichen es, dass Milliardenbeträge nach Deutschland fließen werden, meint der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
Aber noch wichtiger ist das Thema Beihilfe. Wir wollen ja aus dem Bundeshaushalt den Kohleregionen beim Übergang helfen. Und da brauchen wir die Genehmigung der Europäischen Kommission. Wenn die EU etwas selber fördert, wird sie den Mitgliedstaaten kaum sagen, dass eine nationale Förderung nicht möglich ist.
Die Umweltschutzorganisation WWF bezeichnete den Übergangsmechanismus als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Wichtig sei allerdings, dass die Finanzmittel nur denjenigen zur Verfügung stehen, die sich einem konsequenten Kohleausstieg verpflichten. Genauso sehen das auch die Grünen im Europaparlament.
Mit dem Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch wurde auch hier eine Diskussion über die Produktionsweise der Billigmode angestoßen. Und dabei ging es nicht nur um die menschenverachtenden Bedingungen, unter denen die Näherinnen in Asien die günstigen T-Shirts für den westlichen Markt produzieren. Es geht auch um die ökologische Belastung bei der Herstellung von Textilien. Giftige Chemikalien zum Färben der Kleidung, der hohe Pestizideinsatz bei der Herstellung der Baumwolle und der hohe Wasserverbrauch für die Produktion der Kollektionen, die immer schneller aufeinander folgen. Nachhaltig produzierte Mode, sogenannte Fair Fashion, ist aber auch ein Thema bei der Berlin Fashion Week. Zum Auftakt wurde diskutiert, wie Mode umweltfreundlicher werden kann, organisiert vom Bundesumweltministerium. Niklas Potthoff war für uns dabei.
Ein Rucksack aus Bananenfasern, ausgezeichnet mit dem Bundespreis Ecodesign. Ein Beispiel für nachhaltige Ware, die an diesen Tagen in den Räumen des Bundesumweltministeriums zum Auftakt der Berliner Fashion Week zu sehen ist. Es geht doch, meint Umweltministerin Svenja Schulze.
Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, Mode und Nachhaltigkeit, das ist kein Widerspruch.
Doch genau den Anschein erweckt es. Große Modeketten bringen inzwischen bis zu 24 Kollektionen pro Jahr heraus. Und die Verbraucherinnen konsumieren immer schnelllebiger. Das Ergebnis? 40% der gekauften Kleidung wird nur sehr selten oder nie getragen. Am Altkleidercontainer beginnt das nächste Problem. Viele Stücke sind von so schlechter Qualität, dass sich ein Recycling nicht lohnt. 80% der Altkleider werden deshalb verbrannt oder landen auf Deponien. Zwei Dinge müssen jetzt passieren, sagt Sozialdemokratin Svenja Schulze.
Das erste wäre, für die Hersteller und für den Handel wirklich Anreize zu setzen, damit dieser sich stärker an Nachhaltigkeit orientiert und notfalls das eben auch mit gesetzlichen Regelungen zu tun. Und zum Zweiten müssen wir auch Konsumentinnen und Konsumenten dazu bewegen, mehr Wert auf qualitativ hochwertige und langlebige Bekleidung zu setzen.
Antje von Dewitz, Designerin und Geschäftsführerin von VD, hält dagegen. Wenn man plötzlich durch nachhaltiges, aufwendigeres Produzieren teurer ist als die gesamte Konkurrenz, geht man als Unternehmen ein Risiko ein.
Nach einem gesunden Menschenverstand wird es uns wahnsinnig schwer getan, Verantwortung zu übernehmen. Was uns tatsächlich fehlt, ist ein Wirtschaftssystem, das die richtigen Anreize setzt.
Dabei sieht Antje von Dewitz eine fatale Entwicklung in der Debatte um nachhaltigen Konsum.
Wir haben uns dahin entwickelt, dass wir sagen, Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das können sich nur manche leisten. Der Begriff nervt mich schon. Nicht, weil es zu viel verwendet wird, sondern einfach deshalb, weil es wie ein Label klingt, das ich mir aussuche, ich mach's oder ich lasse es lieber bleiben, weil es zu teuer ist. Dabei wird total vernachlässigt, dass nachhaltig wirtschaften eigentlich nichts anderes ist, als unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Dass ich nämlich weiß, auch in einer globalisierten Welt, wo sind die Auswirkungen meines Handelns und wie gestalte ich die so, dass ich weder Mensch noch Natur dabei schädige.
Immer wieder fällt in der Debatte das Wort Lieferkette. Denn das Problem beginnt nicht in Deutschland. Wenn zum Beispiel in Bangladesch die Baumwollkleidung bei der Produktion mit giftigen Chemikalien bearbeitet wird, bleibt der Bundesregierung kaum Spielraum, um gegenzusteuern. VD versucht, die Kette mit Hilfe sogenannter Auditoren an jeder Stelle zu überprüfen. Antje von Dewitz.
Wir sagen unserem Produzenten, nimm genau dieses Material und haben da über die Zertifizierungen des Materials den Nachweis, dass das auch sauber ist. Wir sind Mitglied der Fairwear Foundation und haben dann externe Auditoren in jeder Produktionsstätte, wo wir arbeiten. Das heißt, wir werden jedes Jahr aufs Neue danach bewertet, ob wir dann guten Job machen.
Auch die Bundesregierung versucht, mit dem Label der grüne Knopf auf Unternehmen einzuwirken. Der grüne Knopf auf einem Produkt soll verdeutlichen, es wurde nachhaltig und sozial fair hergestellt. Dafür müssen die Unternehmen auf Produktebene 26 Kriterien erfüllen. Gefährliche Chemikalien sind zum Beispiel verboten. Abwassergrenzwerte müssen eingehalten und die Fasern auf mögliche Schadstoffe überprüft werden. Dazu kommt ein vorgeschriebener Mindestlohn und ein Verbot von Zwangs- oder Kinderarbeit. Svenja Schulze betont, dass der grüne Knopf im sozialen Bereich schon gut funktioniere, aber sich in Sachen Grün noch steigern müsse. Bei jungen Designerinnen und Designern ist das Thema sehr präsent. Viele von ihnen sind auch vor Ort. Designerin Lydia Maurer sieht ein Problem.
Wir sind wirklich in einer Zeit gelandet, wo wir uns daran gewöhnt haben, Mode wie Fast Food zu konsumieren. Und das heißt, dass wir diese Wertschätzung von Mode und den Prozessen und den Menschen, die dahinter stehen, nicht mehr so wertschätzen wie früher.
Für das Bundesumweltministerium geht es bei nachhaltiger Mode auch ums große Ganze.
Wir wollen in Deutschland klimaneutral werden und zwar ziemlich bald, in 2050. Und das bedeutet, dass alles im Moment danach überprüft und durchgeguckt werden muss. Wie schaffen wir das denn überhaupt?
Auf der Berliner Fashion Week sieht man zumindest gute Signale, dass das Nachhaltigkeitsthema auch die Modebranche erreicht hat.
Niklas Potthoff war für uns auf der Fashion Week in Berlin unterwegs. Pernik liegt rund 30 Kilometer westlich von Sofia und die rund 120.000 Einwohner haben seit 2 Monaten nur wenige Stunden Wasser am Tag. Und wenn Wasser aus den Leitungen fließt, dann in einer so schlechten Qualität, dass es zur Gesundheitsgefahr werden kann. Andrea Bär war in der Region um Sofia für uns unterwegs.
Es kommt nur ein dünnes Rinnsal, als Maria Stojanova Bogdanova in ihrer Küche den Wasserhahn aufdreht. Seit rund 2 Monaten hat sie nur noch stundenweise Wasser. Kochen, Wäsche waschen, duschen, Zähne putzen oder die Toilette abziehen sind ein Problem. Morgens ist der Wassermangel ein Thema. Wir waschen uns mit Wasser aus gekauften Flaschen und Kanistern. Wenn ich dann nach Hause komme, fängt die Hausarbeit an. Wäsche waschen, Geschirr spülen, putzen. Alles muss sehr schnell gehen, denn ab 10 Uhr abends habe ich dann kein Wasser mehr. Maria Stojanova Bogdanova lebt mit ihrer Familie in Pernik. Bauarbeiten am Leitungs- und Abwassersystem gehören inzwischen zum Stadtbild und fast täglich platzen Rohre. Denn das kommunale Netz ist völlig marode. Nicht nur Privathaushalte, auch Kindergärten, Schulen, Arztpraxen, Altenheime oder Geschäfte und sogar das Krankenhaus sind betroffen. Stefan Krastev ist stellvertretender Bürgermeister in Pernik und er kritisiert fehlende Investitionen. Wasserversorgung und Kanalisation wurden in Bulgarien jahrelang vernachlässigt, insbesondere in Pernik. Im Lauf der Jahre wurde kein Geld investiert. Das Wasserversorgungsnetz unserer Stadt ist daher eine Art Gießkanne, durch die Wasser in den Boden fließt. Rund 80% des Wassers geht dadurch verloren. Doch das ist nur ein Grund für den Notstand, den Pernik nun offiziell ausgerufen hat. Darin sind sich die wütenden Bürger einig, die sich im Gewerkschaftsgebäude von Pernik versammelt haben. Das Wasser kommt aus dem nahegelegenen Stausee Studena und dieser ist praktisch leer. Die bulgarische Ministerin für Regionalentwicklung schiebt das auf einen trockenen Sommer und den Klimawandel. Kamilia Radeva hält das für eine billige Ausrede. Die Vorsitzende der Bürgerinitiative Rettet Pernik sieht die Schuldigen in der Kommunal- und Hauptstadtpolitik sowie bei den Behörden. Ich denke, diese Krise ist auf Inkompetenz zurückzuführen und mangelnde Koordination zwischen allen, die für die Wasserversorgung der Bevölkerung verantwortlich sind. Die frühere Bürgermeisterin von Pernik habe die gefährlichen Wasserprobleme wegen Wahlen monatelang verschwiegen. Zurzeit hat der Stausee den niedrigsten Stand erreicht und das Wasser ist für den Hausgebrauch äußerst ungeeignet. Die Fische im Stausee verenden und faulen und das ist ein zusätzliches Gesundheitsrisiko für die Menschen. Das Leitungswasser ist seit langem nicht mehr zum Trinken geeignet und es sollte nicht im Haushalt verwendet werden, denn es gibt bereits Menschen, die über Hautinfektionen klagen. Mehrere Bewohner mussten bereits wegen Haut- und Magenproblemen behandelt werden und auch Antonia Devetakova bekam die Wasserkrise zu spüren. Gestern wurden die Pumpen des Studena Stausees geöffnet und ich beschloss zu duschen. Das Wasser roch definitiv schlecht. Danach fiel mein Gesicht an zu brennen. Zu Hause haben wir beschlossen, dieses Wasser nicht zu verwenden. Und derzeit füllen wir das Wasserdrucksystem mit Mineralwasser, weil das Wasser im Brunnen auf dem Hof mit Bakterien verseucht ist. Die nervenaufreibende Wasserkrise beschäftigt inzwischen die Koalitionsregierung von Ministerpräsident Bojko Borissow. Der zuständige Umwelt- und Wasserminister musste zurücktreten und sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde Anklage wegen vorsätzlichem Missmanagement erhoben. Die oppositionellen Sozialdemokraten wollen am 20. Januar ein Misstrauensvotum gegen die Regierung einbringen. Diese hat umgerechnet rund 15 Millionen Euro für die Reparatur des gesamten Wassersystems in Pernik angekündigt. Nicht nur den Bürgern von Pernik, die sich versammelt haben, reicht das nicht. Und auch Kamilia Radeva fordert mehr. Die Leute, die uns in diese Lage gebracht haben, sitzen ja weiter auf ihren Posten. Und wir sind wütend, wir protestieren, wir schreiben und so weiter. Aber nichts ändert sich. Wir wollen, dass Europa auf uns hört, denn wir vertrauen den Institutionen in Bulgarien nicht.
Von der Wasserkrise in Pernik berichtete Andrea Bär.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wissen Sie, welche Windows-Version auf Ihrem Rechner läuft? Wenn nicht, sollten Sie das heute in Erfahrung bringen. Am einfachsten, indem Sie gleichzeitig die Windows- und die Pause-Taste drücken. Alternativ können Sie auch das Programm WinFair auf der Festplatte suchen. Win wie Windows und Fair wie verboten, also WinFair. Sie suchen das Programm und starten es und dann wird Ihnen geholfen. Wenn Ihr Computer dann anzeigt, dass auf ihm noch Windows 7 läuft, sollten Sie aktiv werden, denn Microsoft stellt die Unterstützung für Windows 7 heute offiziell ein. Wer seinen Rechner danach weiter nutzen will, sollte unbedingt auf ein neueres Betriebssystem umsteigen, wie die aktuelle Windows 10 Version. Sie können aber auch auf das kostenlose Betriebssystem Linux umsteigen. Wie das geht, erläutert Stefan Römermann im Verbrauchertipp.
Auf dem Wohnzimmertisch von Thoralf Schilde in Machern bei Leipzig liegt ein alter Laptop. Das Gerät ist wohl schon 7-8 Jahre alt. Ursprünglich lief darauf Windows 7. Doch weil es dafür ab heute keine Sicherheitsupdates mehr gibt, bekommt es jetzt mit Linux ein neues Betriebssystem.
Wir starten jetzt hier einfach mal eine Installation. Und dazu stecken wir den USB-Stick dran, starten das Gerät und schauen, dass wir in den Bootmodus kommen.
Auf dem USB-Stick ist das Installationspaket für Ubuntu, eine besonders benutzerfreundliche Variante des kostenlosen Betriebssystems Linux. Schilde ist schon viele Jahre Linux-Fan und engagiert sich ehrenamtlich bei Ubuntu Deutschland, einem Verein, der Werbung für das Betriebssystem machen will und interessierten Nutzern mit ausführlichen Infoseiten und Foren im Internet Hilfe anbietet. Dabei ist die Installation von Ubuntu ziemlich einfach gestaltet. Mit einer grafischen Benutzeroberfläche fragt das Setup-Programm, welche Daten man behalten möchte und wie Linux installiert werden soll. Der Rest geht dann erstaunlich schnell.
So, jetzt haben wir die Installation abgeschlossen. Wir haben es 18.09 Uhr, also 14 Minuten, denke ich mal. Jetzt sagt er, wir sollen neu starten, um die neue Installation zu nutzen. Und das werden wir jetzt einfach mal tun.
Die wichtigsten Programme wie Internetbrowser, Mailprogramm und Textverarbeitung sind schon installiert. Der Computer kann also sofort benutzt werden. Weil Linux vergleichsweise geringe Anforderungen an die Prozessorgeschwindigkeit und den Speicherplatz stellt, eignet es sich besonders für ältere PCs oder Laptops, auf denen Windows 10 oft nur noch sehr langsam läuft, erklärt die junge Informatikerin Denise Arnold. Für sie sind alte Computer schlicht viel zu schade für den Elektroschrott.
Also solange die Hardware in Ordnung ist, kann man den Rechner benutzen. Und die meisten Leute, was wollen die? Die wollen im Internet surfen, vielleicht ein paar Dokumente schreiben, ihre Bilder vielleicht noch sichern. Und dafür muss man sich keinen neuen Rechner anschaffen.
Sogar Uraltrechner, die ursprünglich mit Windows XP oder Windows 2000 ausgeliefert wurden, lassen sich so häufig noch wiederbeleben. Dafür gibt es besonders schlanke Linux-Versionen wie Lubuntu, Ubuntu Mate oder Linux Mint XFCE. Ist das Betriebssystem erst einmal fertig installiert, kommen in der Regel auch Computerleihen nach kurzer Umgewöhnung mit Linux zurecht. Bei der Installation selbst sollte man sich im Zweifelsfall Hilfe von einem erfahrenen Computerbenutzer holen, denn oft genug scheitert es schon daran, dass sich der Computer einfach nicht vom USB-Stick mit der Linux-Installation starten lässt, erzählt Informatikerin Arnold.
Da könnte es vielleicht noch so ein paar Sachen geben, dass man eine falsche Anleitung hat, die ein bisschen anders funktioniert. Oder dass eben manche Hersteller so Sicherheitsvorkehrungen einbauen, damit man erst gar nicht von einem USB-Stick ein Betriebssystem starten kann, dass man erst eben das Bootmenü muss und da ein paar Einstellungen vornehmen muss.
Aber auch in solchen Fällen ist die Hilfe oft nur ein paar Mausklicks entfernt. Meist reicht eine Internetsuche nach den Stichwörtern Linux oder Ubuntu-Installation zusammen mit dem genauen Typ des jeweiligen Rechners. Übrigens, wer sich noch nicht ganz von seinem vertrauten Windows trennen möchte, kann Linux auch erst ausprobieren und zusätzlich auf seinem Rechner installieren. Dann fragt ein kleines Bootmenü nach dem Einschalten, ob der Computer mit Windows oder Linux starten soll.
Stefan Römermann war das mit dem Verbrauchertipp. Und zum Schluss noch eine kurze Meldung. Kurz vor den Australian Open, einem der wichtigsten Tennisturniere der Welt, haben die Brände auf dem Kontinent die Luftqualität von Melbourne so verschlechtert, dass die Bewohner aufgefordert sind, drin zu bleiben. Mit diesem kleinen Artikel endet Umwelt und Verbraucher. Gleich erwartet Sie Sandra Schulz mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um eine Studie über die Weltmeere, die so warm sind wie nie zuvor. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.